Aber ein Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt, die öde ist. Da stand er auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Hofbeamter der Kandake, der Königin von Äthiopien, der ihren ganzen Schatz verwaltete, der war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf einem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich niemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Inhalt der Schrift, die er las, war aber dieser: Er ist wie ein Schaf zur Schlachtung geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so hat er seinen Mund nicht aufgetan. In seiner Erniedrigung ist sein Gericht aufgehoben, seine Nachkommen, wer kann sie zählen? Denn sein Leben ist von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet, von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing an, von diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und als sie die Straße weiterzogen, kamen sie an einer Wasserstelle. Und der Kämmerer sprach: Siehe, da ist Wasser, was hindert mich, getauft zu werden? Philippus aber sprach: Glaubst du von ganzem Herzen, dann ist es erlaubt. Er antwortete: Ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und er ließ den Wagen anhalten und beide stiegen in das Wasser hinab, Philippus und der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser heraufstiegen, entrückte der Geist des Herrn, denn Philippus und der Kämmerer sahen nicht mehr, er zog aber seine Straße fröhlich. Philippus aber wurde in Aschdod gefunden und zog umher und predigte allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam.
Ich freue mich sehr, dass wir heute so einen speziellen Sonntag haben. So einen freudigen Anlass, eine Taufe, jetzt der Gottesdienst. Nachher feiern wir noch das Abendmahl zusammen. Finde, solche Anlässe sind irgendwie was ganz Besonderes. Und da wir nun eine Taufe schon vorher hatten, liegt das natürlich auch nahe, jetzt mal so ein bisschen über die Taufe zu reden, vor allem über eine Begebenheit, die uns in der Bibel überliefert ist, wo jemand getauft worden ist, und uns diesen Mann etwas genauer anzusehen. Dieser Finanzbeamte aus Äthiopien, der, hier mal ein Bild, ich zeige es mal später nochmal, der ist am Hofe der Kandake. Und Kandake ist kein Name, das ist ein Hoheitstitel. So wie Cäsar oder wie Pharao war Kandake. Und die hat dann noch irgendeinen Namen gehabt. Dort war er ganz oben in der Chefetage. Finanzminister oder Beamter, aber so vom höchsten Grad mit. Er hat dort eine hohe Stellung und ist wohlhabend, ist ein Würdenträger im Staat. Und er wird mit einem Merkmal beschrieben. Er ist Eunuch, also jemand, der kastriert wurde. Und diese Eunuchen gab es früher öfters. die wurden gerne an Königshöfen oder im Staatsdienst eingesetzt. Eunuchen waren sehr beliebt, weil wenn sie am Königshof waren, waren sie halt keine Konkurrenz für die eigene Königsfamilie. Sie haben ja keinen Nachkommen gehabt. Außerdem waren sie keine Gefahr für die Haremsfrauen und so. Also es gab verschiedene praktische Vorteile. Und von daher konnte man die auch gut im Staat einsetzen. Die haben eine richtige Ausbildung gekriegt. Also die konnten Karriere machen. Und da war das früher öfters üblich, dass schon kleinere Kinder kastriert wurden, damit die dann eine gute Chance hatten für eine Karriere. Also so wie früher bei uns hier, dass man schon Kinder ins Kloster gebracht hat, in der Hoffnung, die kriegen dann gute Bildung und sind gut abgesichert und so. So etwa war das dort auch. Von daher, dieser Mann, der war schon ein bisschen was Besonderes, so, würde ich sagen. Und der hört irgendwie von dem Gott Israels, von Jahwe. Es gab in Äthiopien einige Verbindungen zum jüdischen Volk. Es kann sein, irgendwie darüber. Auf jeden Fall ist er auf der Suche nach dem lebendigen Gott. Er ist ja in einem Umfeld, das von einer heidnischen Götterwelt geprägt ist, von Animismus. Und offensichtlich hat er den Eindruck, das ist nicht das Richtige, ich suche den wahren Gott im Himmel. Und so macht er sich auf den Weg und macht eine weite Reise nach Israel, nach Jerusalem. Das muss man sich vorstellen. Es wird oft, wird dieser Finanzbeamte oder Kämmerer mit dem Wagen gezeichnet, wie er da alleine umherfährt und dann kommt dann der Philippus dazu. In Wirklichkeit ist der aber gereist wie ein König, wenn der schon so weit oben in der Chefetage war. Der ist garantiert mit einer Karawane gekommen. Wenn ein Minister verreist, dann sind da die Bodyguards dabei, dann haben die Verpflegung dabei für mindestens einen Monat. Die Strecke, die war so weit durch die Wüste, bald 2000 Kilometer, da mussten die viel Zeug dabei haben. Es gab kein McDonald's, es gab keine Raststätten, also mussten sie vorsorgen. Von daher, große Karawane ist da unterwegs nach Jerusalem. Das Ganze war ein aufwendiges Unternehmen und es war sehr kostspielig. Aber daran sieht man schon, dass diesem Finanzbeamten es total wichtig ist, diesen Gott irgendwie zu finden. Und er scheut keine Mühe und scheut kein Geld, um sich auf den Weg zu machen. Okay. Nun reist er durch die Wüste und nach langer, beschwerlicher Strecke kommt er endlich in Jerusalem an. Und reist nach Jerusalem in der Hoffnung, dort irgendwie Gott anzubeten, eine Gottesbegegnung zu haben. Und dann kommt er dort zum Tempel. Und was passiert? Er wird vom Gottesdienst ausgeschlossen. Der darf da gar nicht rein. Warum? Weil er Heide ist und weil er Eunuch ist. Im 5. Mose 23 heißt es oder steht, wenn sich die Israeliten beim Heiligtum des Herrn versammeln, darf niemand unter ihnen sein, der verletzte Hoden hat oder dessen Glied abgeschnitten ist. Punkt. Und da steht der Mann. Der kann maximal in den Vorhof vom Tempel, da wo auch nur die Frauen rein durften. Aber in den nächsten Vorhof darf er nicht. Er darf nicht am Gottesdienst teilnehmen, der darf nicht Opfer bringen. Alles, was eigentlich wichtig ist, darf er nicht. Und das gilt nicht nur für den Tempel, das gilt auch für die Synagoge. Der Mann schafft es noch nicht mal in die Synagoge rein. Auch dort ist er ausgeschlossen. Und jetzt muss man sich das ein bisschen vorstellen, was das so mit so einem Menschen macht. Gell? Der nimmt diesen großen Aufwand auf sich, macht diese Reise, sucht Gott, ich mache das mal ein bisschen symbolisch hier, hier haben wir ja das Kreuz, hat die Sehnsucht, den Wunsch zu ihm hin und da steht ihm ein Hindernis im Weg. Ich mache das mal so hier. Da stößt er an. Kann man das lesen hier? Das steht Vorgeschichte. Kann man aus Vergangenheit sagen, ist ja egal. So. Er merkt, also genau genommen sind es ja eigentlich Menschen, gell, mit ihren Gesetzen, die ihn da vom Gottesdienst ausschließen oder besser gesagt davon abhalten, dass er zu Gott kommt. Aber er merkt auch, es ist eigentlich meine Vergangenheit, das, was ich mitbringe, meine Vorgeschichte, die mich behindert, zu Gott zu kommen. Meine heidnische Prägung, also meine Religion, in der ich aufgewachsen bin, mein ganzes Umfeld, was mich geprägt hat und dann eben auch, dass er Eunuch ist. So, also da stößt er an und kommt nicht weiter. Das Einzige, was ihm jetzt noch übrig bleibt, er kauft sich eine Schriftrolle in der Hoffnung, vielleicht dort irgendwie Gott zu finden. Und jetzt muss man sich das vorstellen, so eine Schriftrolle, die gab es nicht in der nächsten Buchhandlung an der Ecke. Das gab es einfach nicht. Sondern das war was ganz Besonderes, so eine Schriftrolle. Die gab es nur im Tempel bei den Priestern. Also er musste wirklich in die Priesteroberschicht, aber er war ja auch einer von den Obersten, dann konnte er da gut rein. Dann hat er da irgendwie eine Schriftrolle erstanden oder erkauft. Und das ganze Teil hat ein Vermögen gekostet, das kann man sich vorstellen. Eine ganze Jesaja-Rolle, die war mit der Hand geschrieben, die hat nicht jeder zu Hause gehabt. Nun packt er diese Rolle ein, setzt sich in seinen Wagen und fängt an, die zu lesen. Und hält dieses wertvolle Stück in der Hand. Also das ist so ähnlich, als hätte der jetzt da in Lamborghini oder ein Ferrari mit eingepackt, gell, und wird das jetzt mitnehmen. Also Vermögen. So, jetzt sitzt er da und liest sein Vermögen und merkt, ich verstehe das ja auch nicht. Ich verstehe das nicht. Jetzt habe ich so viel Geld dafür ausgegeben und ich komme nicht weiter. Auch hier stößt er an. Unverständnis, habe ich geschrieben. Wieder ein Hindernis hier. Noch eins. Er will zu Gott, will Gott kennenlernen, hat die Sehnsucht nach ihm und kommt auch da nicht weiter. Jetzt kann man sich vorstellen, dass der Mann nicht glücklich zurückfährt, sondern eher frustriert oder deprimiert. Die Geschichte, die hört sich so nett an, gell? So, der war da in Jerusalem, hat sich Schriftrolle gekauft, dann liest er, dann kutschiert er wieder zurück, hat er noch eine Begegnung mit Philippus. Ich glaube, ganz so war es nicht. Und wie der nun jetzt in seiner Situation da fährt und eigentlich überhaupt nicht weiterkommt, da kommt Gott auf ihn zu. Gott sieht ihn und er überspringt sozusagen die Hindernisse und schickt ihn jetzt den Philippus über den Weg. Mitten in der Mittagszeit, mitten auf völlig öder, verlassener Straße, begegnen sich die beiden Männer und fang an zu reden. Göttliches Timing. Und der Philippus steigt in den Wagen ja ein und fängt an und erklärt ihm da das, was er liest. Der Kämmerer hat gerade ein paar Verse aus dem Jesaja 23 gelesen und liest, denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen, da er für die Missetat seines Volkes geplagt war. Und das ist natürlich eine totale gute Stelle für diesen Philippus, der da jetzt in den Wagen mit dazusteigt, anzuknüpfen und ihm das Evangelium zu erklären. Also die gute Botschaft, das, was da mit Jesus passiert ist und was es eigentlich für einen Sinn hat. Und plötzlich leuchtet diesem Kämmerer, diesem Finanzminister, leuchtet dieses Evangelium auf. Mit einmal checkt er das und versteht, hey, dieser Jesus, der ist ja gekommen, um alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Der ist ja gekommen, um alles, was ich auch mit mir umher transportiere, um das wegzuschaffen, alle Schuld wegzuschaffen. Dafür ist dieser Jesus gekommen. Und wie der das so hört und erkennt, nimmt er Gott in sein Leben auf. Das ist ja nicht so ausführlich beschrieben, dass der sich da bekehrt, mitten in seinem Wagen, aber das kann man nun irgendwie aus diesem Kontext verstehen. Und plötzlich ist für diesen Heiden, für diesen Eunuch, der keine Chance hatte, zu Gott zu kommen, der Weg frei. Plötzlich ist der Weg frei. Und er merkt, hey, ich darf auch zu diesem Gott gehören. Der ist mir begegnet und ich darf sein Kind sein. Und dann ist klar, dass er sofort fragt, ja, und jetzt kann ich mich gleich taufen lassen? Ich will das doch bezeugen, ich will das doch sichtbar machen. Was steht meiner Taufe noch im Weg, hat er gefragt. Als Sandy und Lukas vor 2 Wochen gefragt haben, ob sie sich taufen lassen können, habe ich auch gedacht, klar, was steht der Taufe im Weg? Lasst es uns machen. Es ist doch wichtig, das gleich zu bezeugen. Und das Spannende ist, wie der Kämmerer und der Philippus da ins Wasser steigen, da gab es keinen Gottesdienst, da gab es kein Taufkleid, da gab es keine Taufzeugen, es gab keine Taufkerzen und es war trotzdem eine Taufe. Er steigt aus dem Wasser und zieht fröhlich seine Straße. Die äußeren Sachen, die uns oft so wichtig sind, sind zum Glück Nebensache. Das Entscheidende war, dass er bekennen durfte, jetzt gehöre ich zu diesem Gott. Und dieser Jesus hat mir den Weg frei gemacht. Das ist sein Bekenntnis und das ist seine große Freude. Und deswegen fährt er fröhlich davon. Und dieses Evangelium, diese fröhliche Botschaft, die gilt ja uns heute immer noch genauso. Die gilt genauso für uns. Und ich finde es gut und wichtig, sich das auch immer wieder neu bewusst zu machen. Hey, auch für mich hat Jesus da am Kreuz gehangen. Auch für mich ist der Weg frei gemacht worden. Ich habe einen freien Zugang zum lebendigen Gott. Ich muss nicht hunderte, tausende Kilometer fahren, um Gott zu suchen. Ich muss nicht viel Geld ausgeben, sondern ich kann hier und jetzt, wo auch immer ich bin, kann diesen Gott suchen und er begegnet mir. Der Weg ist frei. Jesus hat mich frei gemacht und ich darf zu ihm gehören. Das ist frohe Botschaft. Jetzt kann es sein, dass vielleicht jemand sagt, ja, das stimmt schon und so, ich bin auch Christ und ich hab mich auch mal entschieden, habe mich bestimmt auch taufen lassen und so. Aber vielleicht, wenn ich das so höre und so, habe ich den Eindruck, ja, manchmal habe ich das Gefühl, da ist auch irgendwas so im Weg. Und das kann passieren. Selbst dem frömmsten Christ passiert das, dass auch mal Dinge im Leben sind, die einen irgendwie behindern, gell? Nah zu Gott hinzukommen. Ich habe die Sehnsucht, nah an Gott dran zu sein, aber vielleicht ist was im Weg, das kann schon sein. Vielleicht ist es irgendwas aus meiner Vorgeschichte, aus meiner Vergangenheit, was ich mit mir umhertrage. Und ich verdränge das immer wieder. Und ich denke, ach ja, ist jetzt nicht so schlimm und so. Und ich bin doch Christ. Aber hin und wieder taucht es mal auf. Und dann stolper ich drüber und denke, ja, so ganz frei ist der Weg dann doch nicht. Was ist denn das nur? Der Markus Müller, der war ja mal Direktor von Krishona. Da hieß es noch Krishona. Und ist ja jetzt Heimpfarrer in der Remismühle, also im Seniorenheim. Und er hat mir vor Jahren mal erzählt, er hat manche seelsorgerliche Gespräche, wo ältere Leute ihr Leben auspacken. Und das sind zum Teil echt fromme Christen. Und Sachen bereinigen wollen und so. Und dann sagt er, das sind das manchmal Sachen, die schleppen die schon Jahre, manchmal Jahrzehnte mit sich umher. Und solange der Alltag gut läuft, kann man das auch immer schön verdrängen. Aber wenn man dann im Altersheim sitzt und wenn vielleicht die Gedanken nachlassen, dann kann man das nicht mehr so gut verdrängen und dann kommt das hoch. Und dann wird man ganz unmittelbar und gnadenlos mit Sachen konfrontiert. Und dann ist es Gnade, wenn jemand da die Sachen auspacken kann und bereinigen kann. Aber er sagt, es wäre doch viel besser, wenn sie schon 30 Jahre vorher mal die Dinge angepackt hätten und hätten Sachen bereinigt. Und so denke ich das auch. Ich kann immer die Sachen verdrängen, was auch immer mir im Weg steht, aber ich kann auch sagen, hey, ich will nah an Jesus dran sein. Das ist mir total wichtig. Und wenn ich einen Eindruck habe, es behindert mich irgendwas, dann will ich das ausräumen. Und dafür ist ja Jesus gekommen, um die Hindernisse zu überspringen, mir ganz nahe zu kommen und das wegzuschieben. Oder vielleicht ist es auch Unverständnis. Vielleicht verstehe ich Gott irgendwie nicht, wenn ich Bibel lese, aber vielleicht auch so in meinem Leben, dass ich mich frage, warum passiert mir das jetzt? Oder das mit der Krankheit, warum lässt Gott das zu? Oder. Manchmal verstehen wir Gott einfach nicht. Und es könnte auch so ein Hindernis sein, was mich daran hindert, nah an Gott dran zu sein. Das könnte man vielleicht hier noch mehr aufzählen, das kann ja jeder selber mal überlegen. So. Das Evangelium ist, Jesus ist doch gekommen, um das wegzuräumen. Und für ihn ist das gar kein Problem. Ich muss ihm nur sagen. Und er macht das. Und er hat den Weg freigemacht. Und wenn ich das erlebt habe oder immer wieder mal erlebe, dann ist das eine total freudige Sache. Weil dann kommt Freude in mein Herz. Ich weiß, zwischen mir und Gott ist der Weg frei. Da ist alles gut. Und wenn ich heute die Augen zumachen sollte oder morgen, ist nicht schlimm, ich bin bei ihm. Alles gut. Jetzt kommt noch eine spannende Sache, die muss ich noch erzählen. Dieser Kämmerer oder dieser Finanzbeamte, der hat ja nun diesen Lamborghini da mitgenommen, gell? Und garantiert liest er in dieser Schriftrolle jetzt auch weiter. Ist ja logisch. Also wenn ich mir einen Ferrari kaufen würde, würde ich jeden Tag damit fahren. Andere stellen ihn sich vielleicht in die Garage, okay? Aber ich würde damit fahren, weil ich denke, so viel Geld ausgeben, ich muss das Teil auch benutzen. So hat er garantiert auch seine Schriftrolle benutzt. Abgesehen davon, dass er nun Gott kennengelernt hat und auch einfach wissen will, da noch mehr zu erfahren. Und wenn er da die Schriftrolle weiterliest, ist er garantiert bei Jesaja 56 angekommen. Und da gibt es eine Stelle, da heißt es, denn so spricht der Herr, den Eunuchen, die meinen Sabbat heiligen, die tun, was mir Freude macht und den Bund mit mir halten, werde ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal setzen. Ich werde ihnen einen Namen verleihen, der sehr viel mehr wert ist als Söhne und Töchter. Denn der Name, den ich ihnen geben will, ist ein ewiger Name. Er wird niemals ausgelöscht werden. Der Jesaja hat also ein paar hundert Jahre vorher diesen Blick und schreibt es auf, dass mal eine Zeit kommen wird, da werden die Eunuchen nicht mehr aus dem Gottesdienst ausgeschlossen werden, weil Gott ihn selber, sie selber beruft. Und dieser Mann, dieser Äthiopier, das ist jetzt der erste, von dem uns das überliefert ist, erlebt das, dass gerade an ihm diese alte Prophezeiung umgesetzt wird oder sich erfüllt. Also es ist der erste, wo wir es wissen. Und es heißt, diese Prophezeiung sagt eigentlich, als Eunuch hast du ja keine Nachkommen. Und wenn er stirbt, dann wird sein Name, so wie er hieß, wird dann einfach nicht mehr da sein, der wird dann ausgelöscht sein. Und das war im Altertum eine Schande. Es ging immer darum, die Familie und den Namen fortzuführen. Das war eine Ehre, viele Kinder, Name verbreitet sich und so. Große Sippe. Und als Eunuch hat man da nun keine Chance. Und jetzt sagt Gott, du bekommst von mir einen ewigen Namen. Und zwar von mir. Du bist nämlich mein Kind. Bei mir ist dein Name nicht ausgelöscht, sondern du bist mir wichtig. Und du wirst bei mir sein und dein Name wird bei mir in Ewigkeit bleiben. Als Jesus getauft worden ist, ist er ja aus dem Wasser gestiegen und da kam eine Stimme und die hat gesagt, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich gefallen. Und da sagt Gott zu Jesus mit anderen Worten, ich kenne dich, ich sehe dich, du gehörst zu mir. Und das Gleiche gilt eigentlich für diesen Mann, dass Gott durch diese Verheißung sagt, hey, ich kenne dich, ich sehe dich. Auch wenn andere dich irgendwie ausgeschlossen haben, aber du bist mir wichtig, du bist jetzt mein Kind und dein Name wird bestehen. Und das sagt Gott auch zu dir und zu mir. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Ich kenne dich, ich weiß, wie es dir geht. Ich kenne deinen Weg, ich kenne deine Vergangenheit. Ich kenne auch die Zukunft. Ich kenne dich, ich sehe dich. Und ich habe dir einen Namen gegeben, einen ewigen Namen, bei mir. Du gehörst zu mir. Und vielleicht sagst du so innerlich, ja, Jesus, und ich weiß das, aber irgendwie würde ich das auch gern mal wieder neu von dir hören oder das wieder so ein Erlebnis mal wieder haben, wie dieser Kämmerer da hatte. Irgendwie so ein Gotteserlebnis, so, wo man neu motiviert weitergeht. Ich wünsche mir eigentlich, dass du mir das mal neu zusprichst. Du bist meine geliebte Tochter, du bist mein geliebter Sohn. Kann sein, dass Gott sagt, ja klar, dann komm doch, komm zu mir. Gerne, ich will gerne Zeit mit dir verbringen. Lass uns Zeit verbringen und ich will dir das einfach mal wieder ganz neu zusprechen. Du gehörst zu mir, ich freue mich über dich. Oder vielleicht sagt er, ja, ist okay, aber lass uns mal hier was auch rausräumen aus dem Weg. Lass uns das erstmal machen. Und dann ist der Weg auch wieder frei und du kriegst Freude und bist neu motiviert, mit mir unterwegs zu sein. Oder vielleicht sagt er auch, ja, ich würde gern einen nächsten Glaubensschritt mit dir gehen. Bist du bereit dazu? Ach so, ah, was? Ah, okay. Und Gott sagt, ja, ich will nicht, dass du stehen bleibst, sondern mein Anliegen ist, dass du näher zu mir kommst. Bist du bereit, mit mir einen nächsten Schritt zu gehen? Was auch immer Gott sagt, das werde ich sehen. Aber ich darf mich nach ihm ausstrecken. Ich kann sagen, Jesus oder Herr, komm zu mir, komm mir ganz nah. Ich will dich spüren, ich will dich erleben, ich will dich hören. Ich will hören, dass du mir sagst, ich bin deine Tochter, dein Sohn. Sag mir das Neue. Bestätige mir das Neue. Und vielleicht hat auch jemand so ein bisschen im Kopf jetzt auch mit der Taufe, das wäre vielleicht auch so eine Sache, so eine Bestätigung. Wir haben das heute gesehen, haben es gehört. Vielleicht reift da auch gerade bei jemandem so dieser Wunsch. Dann mach das doch. Vielleicht ist das auch so ein neuer Anstoß, so motiviert weiterzugehen. Dies von Gott neu zugesprochen zu kriegen, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Auf dass wir fröhlich unsere Straße mit ihm gehen. Das ist sein Anliegen. Er will, dass wir fröhlich mit ihm unterwegs sind. Und ich wünsche mir das auch, dass wir fröhlich zusammen unterwegs unsere Straße gehen mit ihm.